Ich glaube, ich habe schon was rausgefunden. Seht ihr irgendwo eine Metallflasche rumstehen?
Was?
Metallflasche.
Keller, hast du die Blätter geholt?
Nee, ich habe die schon vorher gesucht.
So ein Glas Wasser?
Na ja, gerne ein Glas Wasser. Stört das hier? So, ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir, dass wir gleich in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns offene Augen, offene Herzen gibst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns veränderst durch dein Wort. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du zu uns redest. Amen. Danke. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein herzliches Beileid an euch auch. Dass ihr heute zuhören müsst, dürft, weil es wird Folgen haben. Wenn wir Gottes Wort hören, wird uns Gott prüfen, ob wir das auch ausleben. Ich habe das in den letzten Wochen immer wieder. Und wenn ihr ein gemütliches Leben haben wollt, dann empfehle ich euch nicht, die Bibel zu lesen. Wenn ihr ein schönes Leben haben wollt, lest die Bibel nicht. Weil wenn ihr darin lest, wird Gott euch prüfen, ob ihr das wirklich auslebt. Ich musste jetzt leider die letzten Tage das Buch Prediger studieren. Und da sind so ein paar Kapitel über Umgang mit Ungerechtigkeit. Und was macht Gott? Der prüft mich richtig heftig. Wo ich denke, ich wusste nicht, dass solche Gefühle in meinem Herzen sind. Und das Doofe ist, du hast gerade am Tag davor das Kapitel studiert und gesagt Ja und Amen. Und jetzt stehst du vor der Prüfung, nicht so zu handeln wie Gottlose, die ihre Hoffnung hier in dieser Welt setzen, sondern wie jemand, der versteht, dass Gott alles in seiner Kontrolle hat. Und so ist mein herzliches Beileid an euch, dass ihr heute lernen wollt, weil es wird euch wehtun und weil Gott euch prüfen wird, wie er die Sachen umsetzt. Und wir wollen heute über das schwierige Thema weiterreden. Das schwierige Thema ist, weil es uns herausfordern wird. Nicht, weil die Bibel so unklar und undeutlich dazu ist und wir eigentlich gar nicht wissen, was die Bibel zum Thema Homosexualität sagt. Nein, es ist einfach, was die Bibel dazu sagt. Für uns ist es schwer, weil es gegen das geht, woran wir gewohnt sind. Es wird uns aus unseren Komfortzonen heraus treiben, wenn wir wirklich das glauben, was in der Bibel dazu steht. Und ich habe mit dem Zitat aus dem Buch Offene Türen, offene Herzen angefangen. Es ist ein älteres Buch. Also, was heißt älteres? Es ist, glaube ich, 2017 erschienen. Und doch, Pi mal Daumen. Oh, da hängt eine passende Flagge draußen. Habt ihr das schon gesehen? Aus dem Fenster da? Seht ihr das? Naja, es ist eine sehr bunte Flagge. Nee, nein, das ist eine Regenbogenflagge mit den anderen Identitäten auch noch mit dazu, mit diesem Streif, mit dem Pfeil da rein. Gastfreundschaft, das ist ein älteres Buch. Warum heißt es, sage ich älter, es ist nicht wirklich so alt, sondern weil es sich vieles in der Zwischenzeit auch verändert hat. Aber ich will es euch ans Herz legen, zum Thema Gastfreundschaft in Bezug auf Sexualität euch zu beschäftigen. Warum? Das Gegenteil von Homosexualität ist nicht einfach, man tut nicht Homosexualität, homosexuelle Sachen, so, sondern man lebt Familie nach Gottes Plan. Das ist das Gegenteil davon. Das ist die große Not in unserer Gesellschaft und ihr seid dazu aufgerufen. Vielleicht, wenn du jetzt keine Probleme hast mit sündigen Zuneigungen, ist dein Ruf, Familie und insbesondere auch damit Gastfreundschaft zu leben, wie es Gott gefällt. Weil es wird sein, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, werdet ihr mehr Kontakt haben. Oder ihr habt schon genug Kontakt mit ihnen und seid diesem Kontakt geflüchtet von Menschen, die in unterschiedlicher Seite Herausforderungen haben. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Menschen kommen, die sich umoperieren haben, umoperiert haben und das jetzt bereuen. und mit den Folgen davon leben haben, zu leben haben. Diese Sachen, die, das ist nicht Fiktion, die man sich ausdenkt, hätte sein können. Wir leben in Berlin, in einer Stadt, wo dieses Denken umso stärker und prägnanter ist und umso mehr Leben zerstört. Leben von uns Jugendlichen, Leben von älteren Herren und Frauen, die sehr in dieser Sünde sind. Oder vielleicht von Teenagern, die noch mehr davon geprägt werden durch TikTok und Co. Die so da drin zerrissen sein werden. Und wenn du heute sagst, naja, ich stehe fest in diesem Thema, hast du einen großen Ruf. Nämlich, dass du ein Leuchtturm bist, eine Hilfe bist, ein Anker bist für die, die damit Herausforderungen haben. Und das bedeutet, dass wir viel zu tun haben in unserem Leben. In der Frage der Gastfreundschaft, in der Frage der Nächstenliebe, in der Frage dessen, dass wir das Evangelium mit dem Nächsten teilen. Und das sind so ein paar Aspekte, mit denen ich heute durchgehen will. Ich will heute nicht so sehr die Identitätenfrage wieder aufgreifen. Aber falls ihr Fragen habt, würde ich tatsächlich damit nochmal starten. Habt ihr Fragen dazu, also vor allem dieses Seite A, Seite B Sachen, wo Christen unklar sind zu dem Thema der Homosexualität. Habt ihr Fragen dazu, was die Bibel eigentlich zum Thema Homosexualität sagt und warum einige Christen so wischiwaschi dazu sind? Gibt es zu diesem Bereich Fragen? Ich will euch nicht damit zu lange ärgern mit dem Thema, deswegen frage ich. Ihr dürft auch reden und sagen, nein, ich habe auch keine Fragen. Oder sagen, weiß ich gar nicht, ob ich Fragen habe.
Vielleicht könntest du nochmal fleißig dabei wiederholen, was wohl genau die Sünde ist, also der Kern der Sünde.
Der Homosexualität? Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Ja, vielleicht könnt ihr antworten. Das ist ja vielleicht auch eine gute Übung. Was ist der Kern der Sünde der Homosexualität? Das musst du ihn fragen, nicht mich.
Woher die Sünde kommt? Oder was genau Sünde bei der Homosexualität?
Wenn man dafür etwas gerichtet, was ist, also, was ist der Anklagepunkt genau? Also ist ja nicht Homosexualität, also schon, aber was ist Homosexualität im Leben? Was ist der Kern? Was ist, es gibt ja Versuchung, aber Versuchung ist ja nicht gleich Sünde.
Gott hat es verboten. Einerseits. Gott hat es verboten in seinem Wort. Einerseits. Homosexualität. Es widerspricht Gottes Geboten, Gesetzen und Vorstellungen.
Noch andere? Karina wollte irgendwas sagen?
Ich wollte wirklich genau das sagen, was er gesagt hat.
Das glaube ich ja nicht.
Uneinheit, also die Unterschiedlichkeit und Einheit ist ja gar nicht in dem Sinne da wiedergespiegelt, weil sie eigentlich gleich sind. So als Kern vielleicht.
Ich muss Eduard antworten, nicht mir.
Eduard?
Bist du zufrieden mit den Antworten? Oder also, du darfst gerne sie herausfordern. Du hast die Frage gestellt und sie, wenn sie nicht die Antwort geben, dann kannst du sie nochmal nachfragen. Also ich wäre noch nicht zufrieden mit der Antwort. Also jetzt so gefühlt, wenn ich so jetzt ein Ungläubiger wäre und ich fragen würde, ja, warum ist das jetzt Sünde, wenn jetzt so...
Ich hätte zum Beispiel gedacht, was
Okay, Rebellion gegen Gott. Noch Gedanken? Warum ist Homosexualität Sünde? Könnt ihr es jemand erklären? Seid ihr zufrieden mit den Antworten? Gideon?
Ja.
Echt?
Gott hat gesagt, dass es falsch ist.
Wo hat er es gesagt?
In der Bibel.
Auf Hode.
Ich stelle nicht auswendig gelernt, aber gibt's. Mhm.
Da wo er sagt, ist ein Gräuel, wenn ein Mann bei Mann liegt. Das ist auf jeden Fall. Der erste Mund, wer den Menschen als Mann vorgeschaut
hat. Okay, das ist schon mal eine Stelle, wo man anfangen kann, oder? Wie hat sich Gott das ausgedacht? Wie sagt man im Englischen? Adam und Eve nicht. Adam und Eve nicht. Adam und Steve. Okay, das ist ein Aspekt. Gräuel, Mann mit Mann liegen, wo steht denn das sowas? Im Alten Testament? Na wo denn? Na wo denn? Ihr habt doch eine Bibel. Kommt, lest mal das vor. Also es ist jetzt... Die Dinger sind handlich. Okay, Irina liest an einer Stelle vor. Eieiei. Römer 1, Vers 26.
3. Mose.
Warte, Irene war zuerst.
Deswegen hat Gott sie
gegeben.
19. Okay, also der Aspekt, wie Eduard erwähnt hat, ist wieder natürlich. Also es ist nicht, wie es sich Gott gedacht hat. Und ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass es hier Sünde ist. Schande getrieben, ja.
3. Mose 18, 22. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel.
Okay, Alten, Neuen Testament gibt es ein paar Bibelstellen, die es deutlich ausdrücken. Jetzt die Frage. Was ist, wenn man es nicht auslebt?
Der Gedanke ist auch eine Sünde, wenn wir Gedanken zulassen. Bin ich
auch. Aber das ist einfach meine Orientierung, so wie ich gemacht worden bin. Ich bin so geboren. Das ist nicht, das ist nicht ein bewusster Gedanke.
Und trotzdem sagt Jesus, es ist eine Sünde, selbst wenn wir den Bruder hassen.
Wir sind nicht so geboren. Also Sünde, aber wir sind nicht so geboren.
Okay, das ist ein guter Punkt.
Ich kann auch nichts dafür, dass ich einfach eine Sündige, dass ich faul bin. Ich bin so geboren, sorry. Das kann ja auch ganz von der Sünde sein, was ich gerade sagen wollte damit, auch wenn man so einfach automatisch macht, ohne irgendwie das Beispiel vorher gesehen zu haben.
Genau, stimmt. Das ist ein Aspekt. Warte, geboren und was wolltest du mit Jesus? Was hat Jesus gesagt? Bruder hassen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Das ist auch Mord ist? Warst du? Ich hätte mich auf die Bibel gestellt.
Also jetzt von Homosexualität zu Mord, das finde ich ein Weitersprung. Hm?
Ich glaube, er wollte darauf hinaus, dass halt in, auf dieses Gedankliche.
Ja, die Bibelstelle werden wir uns heute mal anschauen. ist ja unfair. Okay, was ist jetzt die Frage genau?
Wie kann man halt Ungläubigen, die halt kein Gefühl haben, was halt Sünde ist, was hier normal ist, trotzdem zeigen, dass aber in Gottes Augen halt nicht normal ist, nicht gefühlt ist?
Die Frage ist, warum würden Menschen das ablehnen? Das ist ja der Hauptgedanke, würde ich mal sagen. Also man kann ja sagen, sie sündigen, aber sie sagen, nee, ich sündige nicht, aber warum sagen, sind sie dafür überzeugt, dass sie nicht sündigen? Das ist die Frage.
Ich finde, man kann sich davon überzeugen, außer Gott öffnet ihnen die Augen. Ist ja genauso mit Ungläubigen, die sagen, also ich sehe nichts Falsches dabei, dass ich irgendjemand betrüge oder irgendjemand Geld abziehe, weil es halt für meinen Vorteil und es gibt keinen Gott, also habe ich auch keinen. Warum soll ich für irgendeine Rechenschaft geben müssen dafür? Ich mache einfach für mich das Beste, was halt für mich das Beste, was möglich ist.
Ja, ich denke, da ist ein Unterschied zwischen, man kann sie nicht überzeugen und müssen sie überzeugen.
Aber man muss ja nicht von überzeugen, dass Schulsein falsch ist. Sie muss ja von überzeugen, dass sie Vergebung brauchen, oder? Ich muss ja keinen Ungläubigen zu einem gesetzlichen Menschen umbiegen, sondern ich muss ihm das Evangelium bringen.
Genau, also das ist ein wichtiger Aspekt, aber ich denke, wir dürfen das nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen. Wenn ein Mensch in der Sünde lebt und sie praktiziert, ist das ein Hinderungsgrund zu glauben. Also die Tatsache, was er tagtäglich praktiziert, es steht im krassen Widerspruch dazu, zu sagen, ich glaube Gott und seinem Wort, vor allem wenn es ihm bewusst, also und den Menschen ist es bewusst, das was ich tue, ist nicht richtig. Vor allem je mehr sie die Bibel lesen werden und je mehr von Christus lesen werden, wird das ein Konfliktpunkt sein. Ich stimme dir zu, dass sozusagen es nicht gleichgesetzt ist. Ich überzeuge jemand davon, dass Schwulsein falsch ist und sagt, oh stimmt, du hast voll recht. Was, ja okay, na gut, dann bin ich nicht mehr. Und dann ist er gerettet, puff, alles ist gut. Nein. Ja, wir kommen mit dem Evangelium. Die Frage wird aber im Raum stehen, warum ist mein Lebensstil und deine Auslegung von der Bibel so in einem krassen Widerspruch? Wie, also es ist etwas, dieser Konflikt wird da sein. Und er wird in unterschiedlichen Momenten sein. Ich glaube, bei Rosaria Butterfield war das tatsächlich über diese Gastfreundschaftszeit, wo sie immer wieder bei Kent, bei dem Pastor war, dass sozusagen Schritt für Schritt sie gewisse Aspekte verstanden hat. Also und dann auch, wo sie zum Gottesdienst angefangen hat zu gehen, sozusagen, es hat eine Weile gedauert, sozusagen, bis sie wirklich davon überzeugt war, was Gottes guter Plan ist. Da stimme ich dir vollkommen überein. Das Evangelium muss im Mittelpunkt stehen. Und deswegen würde ich das jetzt ins Mittelpunkt stellen, nämlich das Evangelium. Trotzdem müssen wir klar sein bezüglich dem, was die Bibel dazu sagt. Wie würde ich es erklären? Ich würde mit Gottes Geboten anfangen. Also ich habe jetzt keine Folien dazu. Doch, ich habe eine Bibelstelle dann dazu. Ich würde mit Gottes Gebot anfangen. Und zwar ist die Grundeinstellung von den meisten Menschen das evolutionistische Weltbild. Nämlich, wir sind irgendein Dreck, der sich weiterentwickelt hat und jetzt angefangen hat, Bilder zu malen und Bücher zu schreiben. Das ist, wer wir sind. Das heißt, es gibt kein Gut und kein Falsch. Ich würde klar und direkt sagen, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er der souveräne Herrscher über diese Erde ist. Und das bedeutet, dass wir seine Geschöpfe sind. Wenn du zum Beispiel zu jemandem nach Hause gehst und dann siehst du da schöne Blumen und du gehst zu den Blumen und fängst an, die Blätter abzurupfen. Wie würdest du dann reagieren, wenn der Gastgeber dann zu dir sagt, lieber Freund, das ist mein Zuhause und bei uns rupfen wir die Blätter nicht ab? Was wäre deine Reaktion? Würdest du wirklich, also jetzt ganz... Die meisten vernünftigen Menschen würden sagen, okay, naja, also sein Zuhause, sein Recht irgendwo. Ich meine, wenn du draußen rumgehst und von den Blättern die das machst, ist das eine Sache. Franzi wird dich dafür bestrafen und in den Knast werfen. Aber bei jemandem zu Hause vor seinen Augen das zu machen, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Die Tatsache ist, wir wohnen bei jemandem zu Hause. Jemand, der diese Welt gemacht hat. Der nicht nur diese Welt gemacht hat, so Natur gemacht hat, sondern jeden Einzelnen von uns geschaffen hat. Und er hat auch klare Regeln gegeben. Und wir rebellieren gegen seine Regeln. Wir zupfen die Blätter ab. Wir tun das, was uns gefällt. Weil ich Blätter abzupfen mache, zupfe ich Blätter ab. Also diesen Aspekt, dass es Gottes Gebote gibt und dass er der Schöpfer ist. Ich würde damit anfangen. Und dann würde ich ein paar Beispiele sagen. Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Was machen wir Menschen? Wir lügen. Warum? Weil es uns Spaß macht. Weil es das Leben einfacher macht. Weil man ja nicht die Wahrheit sagen will, warum man zu spät gekommen ist. Oder warum man dies und jenes vergessen hat. Weil es unangenehm ist. Aber Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Wir sagen aber, ich will doch. Gott hat gesagt, nicht Blätter abzupfen, wir zupfen die Blätter trotzdem ab. Und Jesus ist ganz klar, einmal lügen reicht, um in die Hölle zu kommen. Oder Gott sagt, du sollst nicht deinen Bruder hassen. Was machen wir? Hassen macht sogar Spaß, oder? Streit, Hass, Lästerung. Wie viel hast du das in letzter Woche erlebt? Aber ein hasserfüllter Gedanke reicht nach Jesu Vorstellung aus, dass wir in die Hölle kommen. Und jetzt kommen wir zu diesem schwierigen Thema der Sexualität. Uns wird heute gesagt, dass Liebe ist Liebe, oder? Okay, darf ich dir eine Frage stellen? Wenn du jetzt in einer festen Beziehung mit jemand wärst, findest du es okay, wenn dein Partner dich hinterlistig betrügt mit jemand anderem? Warum nicht? Liebe ist doch Liebe. Er hat da Liebe in dem Moment gespürt. Warum darf er dich nicht betrügen? Welche Form auch immer. Gibt es heute
noch? Ja, rein theoretisch müsste man es erwarten, wenn man nicht verheiratet ist. Oder aber so.
Genau. Also ich rede jetzt mit jemandem, der ungläubig ist und die also Wahrscheinlichkeit, es gibt natürlich einige, die verheiratet sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie einen Freund haben, mit dem sie zusammenleben und, oder eine Freundin. Und, aber trotzdem die Erwartung haben, dass die Person treu gegenüber ist. Also das ist tief in uns Menschen. Natürlich gibt es einige Menschen, die schon so weit sind, also diese offenen Beziehungen, was alles, Polyamorie und wo drinne verwickelt sind. Aber davon würde ich jetzt nicht in dem Moment ausgehen, wenn ich dieses Gespräch führe. Ich meine, wenn jemand sagt, nee, für mich ist okay, voll, wenn dies und das und heute müsste ich mir überlegen, wo sind seine Grenzen? Aber jeder Mensch hat Grenzen. Wo er sagt, nee, das geht doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass er mich einfach so betrügt. Wir sind ja schon 2 Jahre zusammen. Und das gibt es genug. Oder? Dass da jemand, also, dass betrogen wird und dass man sich darüber aufregt. Aber dann ist die Frage, warum denn eigentlich? Liebe ist Liebe doch. Dein Partner, dem du vertraut hast, hat in diesem Moment Liebe verspürt, er hat seine Liebeslust nachgegangen und er liebt dich aber auch. Mir zu. Was wir bei den Ungläubigen erreichen wollen, ist zu verstehen, ja, sie haben auch einen Maßstab. Sie spüren tief in ihrem Herzen, es gibt da Regeln, die man nicht brechen darf. Es gibt eine Objektive. Mit ihren Worten sagen sie gerne, nee, ist, ja, deine Wahrheit ist nicht meine Wahrheit. Wir können ja, einfach unterschiedlicher Meinung sein. Was du als falsch siehst, sieht vielleicht andere nicht als falsch an. Aber tief in dem Herzen wissen sie, es gibt Sachen, die falsch sind. Und wir müssen aufzeigen, dass ihr Denken, dass sie, was sie sagen, Liebe ist Liebe, im Widerspruch steht zu dem, was sie tief in ihrem Herzen als eine Überzeugung haben. Da ist eine Kluft dazwischen. Sie sagen, Liebe ist Liebe, aber sie sind nicht bereit, die Anwendung davon zu ziehen. Und das ist, was ich machen will in diesem Gespräch. Ich will zeigen, dass es Gebote gibt. Die Person weiß das. Mein Argument ist, dass die Gebote sind von Gott gegeben. Nicht nur, dass wir sind einfach so kulturell aufgewachsen. Sondern die Gebote sind von Gott gegeben, um zu zeigen, dass diese Gebote gut sind. Das ist mein Ziel in diesem. Dass es eine Regel gibt. Weil das ist, was die meisten Menschen heute ablehnen würden, zu sagen, Homosexualität zu sünden, würden sagen, nein. Ich fühle aber anders. Deswegen zeigen wir auf, es gibt Gebote und wir zeigen auf, was Jesus dazu gesagt hat. Okay, dann würde ich mit ihm eine Bibelstelle aufschlagen, zum Beispiel Matthäus 5. Ich glaube, das ist ab. Genau, Matthäus 5, Vers 27 und 28. Ihr merkt, dass ich noch gar nicht auf das Thema Homosexualität zu sprechen gekommen bin. Ich rede gerade über Sexualität im Allgemeinen mit der Person. Ich will aufzeigen, dass biblische Gebote nicht nur gegen eine spezifische Gruppe von Menschen und eine spezifische Sünde gerichtet ist, sondern eigentlich eine Shotgun ist, die uns alle trifft. Also es ist ziemlich breit gefächert von dem, was Jesus zu den Geboten Gottes sagt. Matthäus 5, Vers 27 und 28. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen. Wo steht das? Ich würde... Ja. Ich würde in diesem Moment jetzt vielleicht so darüber reden, ja, was denkst du, wo steht das, dass es zu den Alten gesagt ist, sollst nicht Ehe brechen? Und dann, je nachdem, wie vertraut, vielleicht haben sie von den 10 Geboten mal gehört und sagen, ja, das steht in den 10 Geboten. Oder nee? Warte, steht es in den 10 Geboten? Ja. Ich bin so schlecht mit den 10 Geboten. Ja, ich bin müde. Ich sage euch aber, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Okay, jetzt noch vielleicht ganz kurz. Wenn ich das Gespräch führe, würde ich am liebsten eine richtige Bibel offen haben. Handys sind zwar toll und gut, man hat sie immer dabei, aber irgendwie ist eine richtige Bibel richtiger, besser. Weil man kann sie aufschlagen und ich kann sie der Person geben und sagen, hier, lies mal diese beiden Verse. Ich würde sie vorlesen lassen, was da steht. Das sind 2 Verse, das ist nicht viel. Ich würde sie vorlesen lassen. Und dann sagen, okay, Vers 27, Jesus spricht hier zu den Jüngern und sagt, ihr wisst doch, dass im Alten Testament heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann sagt der Vers 28 etwas, was er geht ein bisschen drüber hinaus im gewissen Sinne. Aber eigentlich, was Jesus macht, ist, erklärt das, was die 10 Gebote bedeutet haben. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, in dem Moment, wo der Mann das junge, hübsche Mädchen sich anschaut und sich vorstellt, wie sie im Bett wäre, hat er schon die Beziehung zu seiner Frau hintergangen. Er war untreu ihr. Er hat ihr versprochen, dass er sie lieben wird bis ans Lebensende und niemand sonst anderen. Und in diesem Moment hat er es nicht gemacht. Seine Gedanken waren woanders. Und das ist, was Jesus sagt. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Der Punkt, das fängt schon viel, viel früher an. Schon im Begutachten der Schönheit und darüber reflektieren der anderen Person. Und schaut mal, was Jesus sagt. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Wir verwenden das Wort Liebe. Liebe ist Liebe. Aber was wir eigentlich meinen, ist Begehren. Wer sie anschaut, um zu begehren. Das ist, was eigentlich wir, wenn wir sagen, Liebe ist Liebe. Begehren ist Begehren. Und da stimme ich zu, dass Begehren Begehren ist. Liebe ist Liebe hört sich so positiv an. Begehren ist Begehren hört sich nicht mehr so positiv an. Aber das ist, was es ist. Was würde ich noch dazu sagen? Ja. Wenn der verheiratete Mann sich in seine Kollegen verliebt, liebt er nicht. Sondern er begehrt, er will etwas haben. Er will seine Frau und seine Kinder im Stich lassen, um das zu bekommen, was sein böses Herz begehrt. Und er liebt er ganz und gar nicht. Er liebt seine Frau nicht, er liebt seine Kinder nicht und er liebt seine Kollegin auch nicht. Weil er wird links liegen lassen nach 3 Mal oder weiß was ich, ob einmal ihm schon reicht. Er liebt niemanden außer sich selbst. Und da bricht das ganze Sprichwort zusammen, Liebe ist Liebe. Und das ist Sünde. Und dafür kommt man in die Hölle. Das sagt Jesus ganz eindeutig. Hier würde ich nicht schon zum Thema der Homosexualität, also jetzt persönlich, je nachdem, wie das Gespräch ist und wie lange man Zeit hat und so, würde ich nicht zum Thema der Homosexualität kommen. Sondern ich würde hier das Evangelium erklären. Und zwar, wie Jesus Christus kam in die Welt und starb für Sünder. Weil wir immer wieder das tun und wir deswegen die Hölle verdienen, wir brechen alle von 10 Geboten, ist Jesus Christus Mensch geworden. Jesus Christus ist Gott, der die Welt erschaffen hat. Die Dreieinigkeit ist immer ein bisschen schwierig da. Meistens lasse ich stehen sozusagen, ich sage, dass Jesus Christus die Welt gemacht hat. Oder, also, ich versuche jetzt nicht zu erklären, wie das jetzt war, wer, wie, wo, was daran beteiligt war. Meistens versuche ich der Dreieinigkeit treu zu sein, von dem, wie ich sage, aber es nicht zu erklären, sondern die kleinen Paradoxen, die sich dann daraus ergeben, stehen zu lassen, weil das verwirrt das Ganze, wenn du jetzt auf einmal Richtung Dreieinigkeit-Thema gehst. Versuche ich zu vermeiden. Das ist immer das Schlimmste, wenn man sich mal daran verzettelt dann. Okay, Jesus Christus hat die Welt gemacht und er ist selbst Mensch geworden. Jesus Christus hat schon vor Grundlegung der Welt existiert. Er ist nicht erst angefangen zu sein, nachdem er in Bethlehem geworden ist. Aber Jesus Christus ist Mensch geworden mit dem Ziel, dass er am Kreuz für die Sünde der Welt stirbt. Was heißt es, dass Jesus am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben ist? Jesus ist nicht so, hat so viel Stress gemacht in der Welt, dass die Römer und die Juden einfach so zornig auf ihn waren und ans Kreuz genagelt haben und deswegen irgendwie Jesus seinen Plan erfüllt hat, sondern es war sein Ziel, dass er in diese Welt kommt und behandelt wird wie der letzte Dreck von seinen Geschöpfen. Und in diesem lag die Strafe Gottes auf ihm, dass er behandelt wurde wie der letzte Dreck und der Vater hat ihn bestraft, obwohl er nie etwas Böses gemacht hat. Jesus wurde von seinem Vater bestraft, als er dort am Kreuz hing. Und er tat das mit einem Ziel, damit diejenigen, die an ihn glauben, nicht mehr die Strafe tragen müssen. Ja, die Bibel ist absolut klar darin, dass jede kleine Sünde uns in die Hölle bringt. Und deswegen kann Jesus nicht einfach nur sagen, nee, ich vergib dir euch alle euren Sünden, naja, ihr seid schlecht, ich kenne den Dreck unter den Teppich und schon ist alles weg. Nein, Jesus ist auch gerecht, dass er, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber so in die Richtung, über Gottes Gerechtigkeit. Und dass, wenn wir auf ihn vertrauen, uns seine Gerechtigkeit zugerechnet wird. Also je nachdem, wie tief oder wie weit man hier gehen will, würde ich hier machen. Und dann würde ich das Thema aufgreifen. Je nachdem, wie es angebracht ist, aber wo man das Evangelium erklärt hat, würde ich nochmal dazu zurückgehen. Weil hier kann der Punkt sein, wo der Person sagt, nein, ich will nicht mehr zuhören. Und da will ich nicht verpassen, das Evangelium erklärt zu haben. Nicht, dass sie nur denkt, boah, ich bin einfach nur gegen sie als Person, sondern ich will deutlich machen, dass wir alle Menschen diese Sünde verdient haben, aber Gottes Evangelium uns alle rettet. Dann würde ich sagen, naja, Gott hat uns gemacht. Wir sind in seiner Wohnung. Das sind seine Pflanzen, seine Regeln. Was sind seine Regeln? Gott hat gesagt, Sexualität gehört allein in die Ehe. Wenn man nicht verheiratet ist und zusammenlebt, ist das Sünde. Das ist Sünde. Sexualität gehört in die Ehe. Und deswegen sagt Gott, Untreue ist keine Liebe. Oder sexuelle Freizügigkeit, in welcher Form, ist keine Liebe. Sein Ehepartner untreu sein, ist keine Liebe. Es ist eine Sünde. Jesus hat auch gesagt, die Ehe ist für ein Leben lang. Deswegen Scheidung keine Liebe. Und Gott hat auch bestimmt, dass Sexualität zwischen Mann und Frau ist. Deswegen ist homosexuelle Liebe keine Liebe, sondern Begierde, die falsch und verdreht ist. Und hier muss man gucken, wie man dann weiterredet. Und welche Aspekte die Person auch aufgreift. Je nachdem, ob sie ein bisschen mit der Bibel vertraut ist oder nicht, werden natürlich dann die typischen Gegenargumente kommen, wie, ah ja, das steht doch nur im Alten Testament. Im Alten Testament steht auch, dass wir keine Shrimps essen sollen und so. Du isst trotzdem Shrimps. Wieso hältst du dich an manche Gebote und manche Gebote nicht? Ihr müsst mit diesem Thema vertraut sein. Wie gehen wir damit um, wenn die Leute sagen, im Alten Testament steht doch, dass man nicht Kleider mit gemischten Stoffen tragen soll? Kennt ihr das Gebot? Dass man nicht Fasern mischen soll? Aber ihr habt alle gemischt stoffige Kleidung meistens, oder? Oder hat jemand reinen Kaschmir hier an oder so? Niemand? Na gut. Und dann, sagen wir mal, naja, wenn die Person aber so fühlt, aber es nicht auslebt, wäre die Bibelstelle hier perfekt dazu zu reden. Ja, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon eine Sünde begangen. Und wenn jemand einen Mann ansieht, um ihn zu begehren, der selbst ein Mann ist, der hat auch schon eine Sünde begangen. Okay, gibt es Fragen dazu?
nicht so weit vor, sondern, keine Ahnung, ich mag ihn nur oder so etwas. Also wenn man nicht so weit geht oder er sagt, ja, so weit ist es gar nicht.
Ja, ey, Menschen, die haben alle möglichen Ausreden. Wir waren heute mit...
Aber darauf läuft es doch hinaus im Endeffekt gar nicht. Die Menschen sind ja bloß, es geht ja nicht darum, einfach zusammenzuleben oder so, sondern es läuft im Endeffekt immer einfach in den intimen Beziehungen hinaus. Das ist ja auch so der Punkt. Darum geht es denen ja auch.
Das ist ein Aspekt. Also wir Menschen, wir können alle Ausreden haben können. Nee, das war ja nicht so gemeint. Ich schaue es nur wirklich wegen der Schönheit an. Oder wegen, weil es Kunst ist oder weiß ich. Und man, das ist eigentlich Pornografie. Und all diese Aspekte. Also jeder hat Ausreden, ohne Ende zu sagen, nee, es ist noch nicht so. Ehrliche Buße sagt, ja, das ist der Anfang der Sünde. Und meistens argumentiert man mit dem Anfang der Sünde. Und verbirgt dabei, dass es eigentlich schon viel weiter gegangen ist an anderen Fällen.
Aber Sünde ist doch auch trotzdem, ich gucke, weil er gut aussieht, das ist doch schon Sünde, oder?
Ja, sagen wir mal, ich gucke, weil er gut aussieht, was heißt denn das? Ist das eine objektive Feststellung, ja, da sieht jemand gut aus? Ist das schon eine Sünde? Also, in welcher Form, also, ich meine, unser Herz ist so verdreht in gewissen Aspekten. Klar kann ich etwas sagen und sagen, es sieht gut aus. Ein Mann hat eine riesen Herausforderung damit, bei einer Frau anzugucken und sagen, sie sieht gut aus.
Ja, dann kann man nicht sagen, oh, ihr Po sieht gut aus,
ja,
das ist schon Sünde.
Eben, ja, genau. Das ist unmöglich zu sagen, der Po sieht gut aus, obwohl es sehr theoretisch eine objektive Aussage sein könnte. Aber das geht absolut nicht. Und genauso wäre das auch hier der Aspekt. Man kann die Ausreden finden, aber es stimmt nicht. Und meistens geht es gar nicht nur darum, um eine objektive Feststellung, sondern ehrlicherweise muss man zugeben, dass es sozusagen schon viel weiter gegangen ist in anderen Fällen. Aber meistens will man über diesen Fall diskutieren, wo es noch nicht so weit, also wo man sagen kann, ja, das war es noch nicht, das war noch keine Sünde. Das ist eigentlich, was wir Menschen wollen. Ausreden finden. Okay. Franzi hatte noch eine Frage gehabt, ich würde die gerade vorlesen. Wo ist denn die? Okay, den Aspekt von Gespräch. Ich habe ein paar Aspekte erwähnt in einem direkten, konfrontativen Gespräch. Diese Momente wird es geben und die muss es geben. Sei es mit Leuten, die darin leben, oder sei es Leuten, die diese Ideologie vertreten, oder sei es Leute, die irgendwo wackelig darin sind und naja, was sagt denn die Bibel eigentlich dazu? Diese Gespräche müssen wir haben, wir müssen immer das Evangelium...
Welche Frage?
Ich komme gleich dazu. Darüber haben wir heute geredet. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit Menschen um, die in Homosexualität leben? Also... Sei es Gefühlen, sei es Praxis, sei es öffentlich, sei es, man vermutet es nur, all diese Aspekte. Da war eine Frau. Du hast es so gut formuliert. Fange ich gleich mit ihrer sichtbaren... Fange ich gleich mit ihrer sichtbaren Sünde an? Ich möchte aber ungern spätere Gelegenheiten für Gespräche über den Glauben verspielen. Und das ist ja tatsächlich eine Angst, die oft da ist. Wenn ich die Menschen vor den Kopf stoße, dann kann es sein, dass ich nie wieder mit ihm reden werde. Also dass er mit mir nie wieder reden wird. Und dann haben wir Angst, ihm vor den Kopf zu stoßen. Kennt ihr das? Okay. Was machen wir damit? Okay, und dann?
Ich denke, eine Person wird erkennen, ob man sie direkt versucht anzugreifen oder ob man sie versucht, sozusagen, das zu sagen, woran man halt glaubt.
Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Du kannst eine Sache auf zwei Arten und Weisen sagen. Du kannst sie sagen im Sinne von, ich hasse dich, ich verabscheue dich. Von den Gefühlen, von der Mimik, von ich will nichts mit dir zu tun haben, du bist ein Sünder. Oder ich nehme dich an, aber ich akzeptiere. Ja, das? Ja. Ich habe eine coole Formulierung gehabt. Die wird es ja auch ein bisschen später nochmal erklären, aber hier. Sie kennen den Unterschied zwischen persönlicher Annahme und Zustimmung. Ich kann jemand annehmen, aber nicht ihm zustimmen. Da ist ein Riesenunterschied dazwischen. Man kann eine Beziehung mit jemand haben. Er kann bei dir zu Tisch mit dir und deiner Familie essen, aber du stimmst ihm nicht zu, was er sagt. Und wir leben der Lüge. Wir können nur mit denen Gemeinschaft haben, mit denen reden, Beziehungen führen, mit denen wir über alles übereinstimmen und zustimmen. Und das stimmt nicht. Das ist eine Lüge.
Ja, rein logisch betrachtet funktioniert das ja auch gar nicht. Man hat ja immer irgendwelche.
Genau, das stimmt. Es wird immer irgendwelche Punkte sehen, die man anders sieht. Aber das müssen wir verstehen in unseren Gesprächen. Es geht nicht darum, dass wir der Person zustimmen, weil es ist, wir würden gegen Gott und sein Wort sündigen. Aber den anderen Aspekt der persönlichen Annahme dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir müssen und können die Menschen lieben. Und das ist eine Riesengefahr, dass man sich vor Menschen, die in offensichtlicher Sünde leben, dass man denkt, ich will nicht zu viel mit dem zu tun haben, als wäre er ansteckend. Ich meine, weil wir haben ja unsere Kategorien gemacht. Scheidung? Schon doofe Vergangenheit, aber nicht so schlimm. Zusammenleben, aber nicht verheiratet sein? Ja, ist doch eigentlich normal. Homosexuell? Oh! Transgender? Da kann man doch gar nicht drüber reden. Für Gott sind das alle Gräuel. Sind alles schlimme Sünden. Also diese Form der sexuellen Sünden. Und ja, gewisse Sünden sind einfach nochmal ein bisschen gravierender und krasserer, wenn du dich umoperieren lässt, als wenn du nur vorehelichen Geschlechtsverkehr hast. Die Folgen sind natürlich immens unterschiedlich von dem, was du einfach mit dir antust und was du anderen antust damit. Ja, das stimmt, das ist ein Riesenunterschied. Aber wir müssen klar darin sein. Und wir können nicht nur ständig die Sünde der Homosexualität und Transgenderismus attackieren. Selbst in unseren Gesprächen als Christen. Weil das ist meistens, wo wir kämpfen, oder? Habt ihr schon mal eine Petition gesehen auf Citizen Go gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr? Kennt ihr Citizen Go? Einfach diese Petitionsplattformen, die ständig im WhatsApp-Status sind. Ja, die EU will jetzt endlich zulassen, dass dies und das. Genau, eben das meine ich. Wir haben schon längst den Kampf aufgegeben. Wir kämpfen nur gegen Homosexualität und Transgender. Also kämpfen jetzt. Petitionen unterschreiben. Und das ist traurig. Weil wir haben schon längst gesagt, ja, Gottes Gebote, die werden da so viel übertreten, da wollen wir uns gar nicht dafür einsetzen. Hier der neue Vorstoß von Satan, da müssen wir dagegen gegenhalten. Aber wie viel Land haben wir schon verloren? Und es ist nicht in dem Sinne verlorenes Land. Wir müssen überall kämpfen und sagen, das sind Gottes Gebote. Das ist nicht verlorenes Land, das sind unsere, also in dem Sinne, dass die Menschen Gottes Gebote übertreten. Sie sind im Reich der Finsternis. Und wir predigen das Evangelium, das sagt, das ist Sünde, das ist Sünde. Und das ist auch genauso Sünde. Ergibt das Sinn? Und trotzdem darf das niemals eine Ausrede zu sein, dass wir über eine Sünde nicht reden. Oder irgendwie sie so unter den Teppich kriegen, naja, weil es sind ja alles Sünden. Muss ich jetzt ja nicht explizit ansprechen. Nee, es sind schlimme, zerstörerische Sünden für den Menschen. Wir müssen da klar sein. Wir müssen auch in unserem Leben genauso hart gegen Sünde sein. Und wenn wir verstehen, wie viel wir mit Sünde zu kämpfen haben, haben wir Mitleid mit den Menschen, die in der Sünde verstrickt sind. Und dann lieben wir sie. Und wir reden mit einem Herzen, das wirklich bedacht ist, ihnen zu helfen und nicht sie nur zu besiegen. Zu zeigen, dass wir recht haben. Ich versuche mich dann gerade ein cooles Zitat zu. Ich kann es mir nicht erinnern, das versuche ich zu paraphrasieren. Wenn die Menschen verstehen, dass sie dir am Herzen liegen, dann werden sie dir zuhören. Wenn sie aber denken, nur du willst sozusagen einfach nur mit denen reden oder irgendwas sagen, sozusagen deine Meinung denen überstülpen, dann werden sie nicht zuhören. Sie müssen verstehen, dass wir ihnen ein Anliegen sind, dass sie uns ein Anliegen, dass wir sie wirklich gerne haben. Und das ist keine einfache Aufgabe, oder? Jemand wirklich gern zu haben, der Gottes Gebote in extremem Maß übertritt? Jesus hat sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und er ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist unser Maßstab.
Wie kann man denn das üben? Also, dass uns wirklich der Mensch am Herzen ist.
Wir können üben, indem wir das Evangelium studieren, verstehen, was für Sünder wir sind. Kennt ihr die Bibelstelle von Martha, wo ihr Sünden vergeben worden sind? Ja, genau. Weiß jemand, wo das steht? Kann jemand das suchen? Genau. Ich fahre eine Seite immer weiter. Ich habe sie nicht so weit zurückgeblättert. Lukas 7, Vers 47. Oder Vers 44. Sogar früher. Ab Vers 36. Ich lese den ganzen Abschnitt. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Lukas 7, Vers 36. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in das Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und es war teures Öl, weil Alabasterfläschchen, also meistens war es dann die teuren Sachen da drin. Und sie ging hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau da ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm. Guck mal, er dachte bei sich selbst und Jesus antwortet ihm laut dann. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Ihr führt so ein Selbstgespräch und Jesus antwortet dir schon so, ups. Okay, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Wie viel ist das umgerechnet, weiß jemand? Na gut. Da sie aber nichts hatten, um es zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zur Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er spricht zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Der Pharisäer stand dafür ein, dass er dachte, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm. Die Sünderin hat verstanden, dass sie wirklich durch und durch böse ist. Und deswegen hat sie Christus so sehr geliebt und ihm gedient. Und hier fängt es bei uns auch an. Wie werden wir diese Liebe Christi gegenüber zeigen? Einerseits ein Gottesdienst an unserer Liebe zu ihm persönlich, aber vor allem auch zu den Verlorenen wird sich zeigen, wie viel Sünden uns vergeben worden sind. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich mal rechnen würden, wer mehr Sünden hat, ob die Sünderin oder der Pharisäer, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Pharisäer vielleicht sogar noch ein paar mehr Sünden hat als sie. Wenn wir jetzt mal wirklich so Punkt für Punkt rechnen. Aber in seinen eigenen Vorstellungen hatte der Pharisäer gar nicht so viel, was ihm vergeben zu werden müsste. Aber die Sünderin verstand, wie sündhaft sie ist. Und da müssen wir anfangen, mit unserer eigenen Sündhaftigkeit. Der zweite Schritt ist es, die Liebe in der Gemeinde zu üben. Das ist ein richtig gutes Feld, wo Leute sind, die nervig sind, die anstrengend sind, die anders sind, die komisch sind, die auch immer noch Sünder sind. Da dürfen wir richtig viel Liebe üben. Und drittens, wir dürfen Gott und den Herrn um Gnade anflehen, dass er die Liebe in unser Herzen ausgießt. Das ist ein Wunder. Einen Menschen zu lieben, der sozusagen dein Feind ist im gewissen Sinne, der dich vielleicht verabscheut. Ihn wirklich vom Herzen zu lieben, ist ein Wunder Gottes, das er nur tun kann. Ja.
Findest du, dass also umso näher du dem Herrn kommst, umso leichter fällt es dir auch? Also du bist ja jetzt schon weiter als wir im Sinne, aber wird es leichter? Ja, oder?
Selbstverleugnung wird nie einfach. Also der Punkt bei Liebe ist, wir müssen uns selbst verleugnen. Und selbst und die Glieder hier auf der Erde töten. Ja, also wenn ich jetzt zu gewissen Menschen heraufschaue, die in der Liebe vorbildlich sind, ist es durch Übe und gottesfürchtigen Lebenswandel, durch Bibellesen und Gebet, durch dienende Gemeinde, können sie viel mehr lieben und dienen, ja. Den Menschen auch, die nicht liebenswürdig sind. Und ja, es wächst mit der Zeit. Aber es ist auch, ich denke, dass es ist nicht so, dass wir warten, in 10 Jahren kann ich endlich die Menschen lieben, die um mich herum sind. Nein, das ist etwas, wofür wir als Christen sofort befähigt werden, im gewissen Sinne. Und wir wachsen natürlich darin, aber es ist gehört zu unserer direkten Aufgabenbeschreibung hinzu. Also wenn wir angestellt werden, ist das gleich unsere Aufgabe, unseren Nächsten zu lieben. Und unser Nächster ist nicht bestimmt darin, die Nächsten in der Gemeinde, die Freunde, die ich mir auswähle. Das Gleichnis vom Samariter am Wegesrand. Der Priester ging vorbei, der Schriftgelehrte ging vorbei und der Samariter, der dann vorbeiging, hat sich um ihn gekümmert. Das war nicht sozusagen von dem, wo die stärkste Bindungsbeziehung wäre. Die wäre zwischen dem Priester und dem Schriftgelehrten und dem Mann, der auf dem Boden lag. Zwischen dem Samariter und dem Mann, der auf dem Boden lag, da war jetzt keine Beziehung da. Die waren eher verfeindet miteinander. Aber die örtliche Nähe, diese Gelegenheit hat ihn zum Nächsten gemacht. Und das ist sozusagen die Definition vom Nächsten. Nicht wie sehr ich die Person mag, sondern wie sehr hat sie Gott mir auf den Weg gestellt. Und das ist, wo wir Nächstenliebe praktizieren. Und das ist direkte Aufgabenbeschreibung, ziemlich weit oben auf unserer Liste als Christen. Aber das ist das, was Christus für uns getan hat. Und das ist, was wir sofort weitergeben müssen. Nämlich das Evangelium teilen, Nächsten zu lieben. Das gehört zu uns. Und es ist schwer und es ist wichtig. Ja?
Was mir richtig geholfen hat, war, für diese Einzelmenschen anzufangen zu beten.
Mhm. Absolut. Das hilft in allen Beziehungen. In der Gemeinde, in der Familie. Wenn du für eine Person betest, das ändert dich und Gott tut Wunder in der Beziehung. Gut. Gibt es noch Fragen, Gedanken? Christian, hast du noch Fragen zum Thema heute? Schön, dass du auch noch geschafft hast nach der Arbeit. Franz, sind denn Fragen beantwortet? Ich dachte schon, oder?
Ja.
Ja, ich habe ganz viele Bibelstellen heute jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ich habe nur eine Bibelstelle, nee, zwei Bibelstellen angeschaut. Aber die sind mal auf diesem Zettel auch drauf. Die dürft ihr gerne noch weiter studieren. Oh, vielleicht mit einem Punkt will ich abschließen. Welche Hoffnung können wir Menschen geben, die mit der Homosexualität zu kämpfen haben, wenn wir ihnen sagen, es ist Sünde? Weil bei Sünde gibt es Vergebung. Für Sünde kann man Buße tun. Wenn ich Gideon sage, dass seine Haarfarbe ein Problem ist, hat er ein Problem. Also, ja, kannst du trotzdem nicht ändern. Die Haare, die hier unten dann rauswachsen oder irgendwo anders, die werden immer zum Vorschein kommen. Er kann seine Haarfarbe nicht ändern. So viel er, wie heißen die Dinger, um Haarfarbe zu ändern? Dieses Zeug, was die Frauen sich reinmachen. Nein. Nein, diese Farbfärbemittel, die Farbe, die man... Blondierung, ich weiß nicht. Wer so viele Blondierungen Gideon verwenden würde, würde es ihn nicht wirklich blond machen. Seine Augenbrauen würden es immer noch verraten. Uff, das wusste ich nicht. Echt, machen das Leute auch?
Viele, gerade die, welche so dunkle Haare haben und blond, das sieht ja komisch aus, wenn man hell ist und so eine schwarzen Augenbrauen, die färben das auch. Nein,
Gideon wäre hoffnungslos, wenn er wegen seiner Haarfarbe nicht in den Himmel kommen würde. Aber es gibt Hoffnung, weil es eine Sünde ist. Und über eine Sünde kann man Buße tun. Und Gott schenkt Veränderung. Ja, wir werden viel mit Sünde in diesem Leben zu kämpfen haben. Aber wenn wir das verschweigen, dass es eine Sünde ist, machen wir die Menschen hoffnungslos. Ergibt das Sinn? Gut, dann würde ich noch zusammen mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass du wahr bist. Danke, dass du uns klare Gebote gegeben hast, dass wir wissen, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Bitte hilf uns, dass wir Lichter sind in dieser Welt, die dich widerspiegeln. Hilf uns, deine Liebe weiterzugeben und nicht nur um unseren eigenen Kram uns zu kümmern, ständig sich um uns zu drehen, sondern hilf uns zu sehen, die Welt mit deinen Augen. Amen.
Amen. Ich glaube, viele Ansagen haben wir nicht.
Ah doch, Boot fahren oder so, oder?
Morgen fährt man wieder nach Wolin und am Sonntag wollen wir Tretboot fahren gehen.
Hallo.